Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkleider. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Bei der Parkinson-Krankheit sind Bewegungen oft verlangsamt. Manchmal sind die Muskeln zu stark angespannt oder steif. Und hinzu kommt manchmal eben dieses typische Zittern. Die harmonische Steuerung von Bewegungen ist gestört, weil das Gehirn zu wenig von dem Nachrichtenstoff Dopamin bildet. Und es sind insbesondere die Bewegungsstörungen, die das Alltagsleben für Menschen mit Parkinson schwierig machen. Aber es können auch ganz andere, weitere Beträchtigungen hinzukommen, Beeinträchtigungen dazukommen, Sprechstörungen etwa, Stimmungsschwankungen, Gedächtnisprobleme, Probleme mit der Handschrift. Entsprechend vielfältig sind auch die Konzepte zur Behandlung der Parkinson-Krankheit. Leben mit Parkinson, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben oder von Ihren Erfahrungen berichten mögen, können Sie gerne anrufen 00800 44 64 44 64. Die Nummer des Hörertelefons für Ihre Fragen, ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen, 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails dann bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben zwei Themen für Sie vorbereitet. Einmal geht es um Coronavirus-Infektionen. Ab wann dürfen Sporttreibende eigentlich wieder trainieren? Und Blutspende, die Suche nach Spendern mit einer seltenen Blutgruppe. Danach beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Thema Parkinson. Und nach den EFO-Nachrichten schauen wir uns an, wie die Parkinson-Erkrankung das Leben von Angehörigen verändert. Danach geht es dann wieder um Ihre Fragen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen, Professor Ulrich Wüllner. Er leitet die Ambulanz für Bewegungsstörungen der Neurologischen Universitätsklinik in Bonn. Schönen guten Morgen, Herr Wüllner.
Guten Morgen.
Am Anfang haben Mediziner vor allen Dingen auf diesen Botenstoff, auf das Dopamin geguckt. Heute guckt man da auch drauf, aber man weiß, das ist nicht das Einzige, was bei der Parkinson-Erkrankung eine Rolle spielt.
Ja, Sie haben völlig recht. Über viele Jahre standen die sogenannten motorischen Symptome, eben der Schüttellähmung, die Kernsymptome der Parkinson-Erkrankung, eine Steifigkeit der Muskulatur einerseits und Zittern oder auf medizinisch Tremor der Betroffenen ganz im Vordergrund. Und mit der Verbesserung der medizinischen Versorgung, mit der fast normalisierten Lebenserwartung, mussten wir lernen, dass eben diese motorischen Symptome nur einen Teil der Probleme darstellen. Heute stellen auch die nicht-motorischen Symptome einen großen Bereich für unser Therapiespektrum dar.
Wenn man sich anguckt, wo es relativ viel Forschung zu gibt, aber relativ wenig Ergebnisse ist, woher kommt das eigentlich? Woher kommt diese Parkinson-Erkrankung? Auch da hat man erstmal im Gehirn geguckt, hat gesehen, da geht eine bestimmte Region im Gehirn zugrunde, eben dort, wo das Dopamin gebildet wird. Und dann hat man genauer hingeguckt und hat gesehen, naja, im Gehirn, das ist nicht die erste Etappe. Möglicherweise passiert Jahre vorher schon was ganz anderes im Körper.
Wir wissen heute, dass die Parkinson-Krankheit keine Krankheit im eigentlichen Sinne, keine einheitliche Erkrankung ist, sondern vielmehr ein Spektrum unterschiedlicher Krankheiten, unterschiedlicher genetischer Ursachen und unterschiedlicher Ursachen von außen durch bestimmte Giftstoffe verursacht darstellt. Und das Zusammenspiel dieser Veranlagung einerseits, die wir mitbringen, die in unseren Genen sitzt, und die Umwelteinflüsse sind auch für die ganz unterschiedliche Ausprägung der Symptome verantwortlich. Sie haben völlig recht. Es ist zum einen nicht nur der Botenstoff Dopamin, der im Gehirn nicht mehr in ausreichender Form produziert wird. Es sind auch andere Botenstoffe wie das Noradrenalin, wichtig für die Blutdruckregulation, oder das Serotonin, auch wichtig für die Stimmung und Stimmungsschwankungen, die betroffen sind. Und tatsächlich, man findet auch in den Anteilen des sogenannten peripheren Nervensystems, insbesondere in den Nerven des Magen-Darm-Traktes, die Veränderungen, die man eben zu Anfang nur im Gehirn gefunden hatte.
Es gibt ja auch, wenn man sich die Frühwarnzeichen anschaut für Parkinson, dann ist es eben oft gar nicht das Zittern, sondern es sind, können ganz andere Sachen sein. Stimmungsschwankungen, Depressionen, Verstopfung, Sehstörungen, Schlafstörungen, Riechstörungen. Also eine ganze verschiedene Palette von Symptomen und Problemen. Ich würde gern in unser Gespräch Daniel Christmann mit einbeziehen. Er lebt in der Nähe von, er lebt in Bonn und bei ihm ist vor 5 Jahren eigentlich durch Zufall Parkinson festgestellt worden, sehr früh. Herr Christmann, schönen guten Morgen.
Guten Morgen aus Gran Canaria. Guten Morgen, Herr Winkleide. Guten Morgen, Herr Professor Wüllner. Ich muss ja gerade hier, kommt gerade der Nachbar rein, spaziert der kleine Dreijährige. Genau zum passenden Zeitpunkt.
Genau. Sie waren damals sehr jung, 43, als bei Ihnen Parkinson festgestellt worden ist. Was haben Sie als erstes bemerkt damals?
Also bei mir, ich habe gar nichts bemerkt, muss ich ehrlich sagen. Es war mein Sohn, der irgendwann sagte, Papa, dein Finger zittert. Und könnte das nicht Parkinson sein? Und da habe ich gedacht, nein, Blödsinn, das ist ein essentieller Tremor. Und ich war in ganz anderen Zusammenhang bei einer Neurologin in der Untersuchung und sagte dann irgendwie am Ende nochmal, könnten Sie nochmal auf meinen Finger gucken? Da sagte sie, habe ich schon gesehen, ist ein essentieller Tremor, aber ich gucke gleich nochmal drauf. Und am Ende ihrer Untersuchung sagte sie dann, hoppla, dann müssen wir doch mal weiter gucken. Und dann hat sie mir einen Termin gegeben, 2 Monate später zum TAT-Scan. Ich konnte es nicht aushalten und bin heute noch Professor Wüllner und seinen Leuten an der Uni sehr dankbar, dass ich irgendwann in die Uniklinik Bonn reingestiefelt bin und jemand erkannt hat, dass es mir nicht gut geht und sagte, Junge, komm, wir nehmen dich direkt auf und machen einen DAT-Scan. Hm.
Als Sie die Diagnose Parkinson hatten, was haben Sie sich da gedacht? Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?
Ja, für mich brach eine Welt zusammen. Mein Selbstbewusstsein war am Boden. Es hat sich sehr auf meine Beziehung ausgewirkt. Ich habe angefangen zu googeln, habe natürlich sämtliche Symptome bekommen, die man nur finden kann im Internet. Und ich hatte direkt Schluckbeschwerden und weiß ich nicht was alles. Also alles, was man so dort fand, fand sich dann direkt bei mir wieder. Natürlich erstmal eingebildet größtenteils. Mittlerweile gibt es einige dieser Symptome, die auftauchen. Zum Beispiel die Schluckbeschwerden, sie merken das auch beim Sprechen bei mir. Die Atmung und das Sprechen zu koordinieren ist manchmal sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn ich etwas aufgeregt bin, so wie jetzt, weil es für mich keine alltägliche Situation ist.
Hm. Gibt es, sage ich mal, Einschränkungen, die Sie merken, wo Sie sagen, das schränkt mich schon ein? Also was sich viele sagen, ja zum Beispiel Schlaf-Wach-Rhythmus ist ein Problem, dass man nicht genug und ausreichend schläft.
Richtig. Ich wollte heute direkt davon berichten, dass das eigentlich mein schlimmstes Symptom ist, dass ich so wenig schlafe. Jetzt habe ich ausgerechnet letzte Nacht 8 Stunden geschlafen. Das heißt, es stellt sich anscheinend Erholung und Urlaubsgefühl ein.
Ist auch nicht verkehrt.
Das habe ich, ja, genau. Das habe ich sehr, sehr selten. Normalerweise schlafe ich so Rhythmen von 4 Stunden, 3, 4 Stunden, wache dann auf, kann nicht mehr schlafen. Und bin manchmal fit bis nachts um 2 und mein Arbeitsrhythmus hat sich dadurch natürlich extrem umgestellt oder ich musste ihn umstellen. Und es ist auch natürlich unglaublich viel Tagesform. Das heißt, ich einen Tag geht's gut, den anderen Tag mal nicht so gut und manchmal kann ich morgens gut arbeiten, manchmal abends. Was bei mir Programm ist, ist, dass das die körperlichen Symptome, also das Zittern und das die Steifigkeit zunehmen am Vormittag, gegen Mittag dann meistens ihren Höchstpunkt erreichen und abends immer nachlassen. Mhm. Da kann ich mich eigentlich mit guter Regelmäßigkeit drauf verlassen.
Wie gehen Sie eigentlich damit um? Also weiß Ihr Umfeld, dass Sie krank sind, also auch im beruflichen Bereich? Oder sagen Sie, nee, das geht die Leute nichts an?
Nein, ich gehe damit sehr offensiv um. Ich sage das immer, weil ich gerade im Beruf nicht habe, bin viel unterwegs und bin an Flughäfen und habe mit Behörden zu tun und so weiter und so fort. Und die bewerten mein Zittern natürlich dann immer als Aufregung, Nervosität oder irgendwie Angst vor irgendwas. Und deswegen gehe ich ja eigentlich sehr, sehr offensiv mit um und sage den Leuten immer gleich, ich habe ein Parkinson, also bitte nicht wundern, wenn ich jetzt zittere. Ansonsten wird es auch schwierig, an gesellschaftlichen Geschichten teilzunehmen, weil man auch bei einem Essen zum Beispiel die Tasse unter Umständen nicht richtig halten kann, die Suppe nicht richtig löffeln kann und so weiter und so fort. Und bevor die Leute sich dann sonst was denken oder mir Alkohol anbieten, damit das Zittern aufhört, so ungefähr, sage ich dann direkt, worum es sich handelt. Und dann ist das auch meistens okay für die anderen.
Wie hat sich Ihre Lebensplanung verändert?
Meine Lebensplanung eigentlich gar nicht. Ich bin selbstständig. Ich habe keine Absicherung, ich habe keine Rente, ich habe keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Also ich muss eh weitermachen und das tue ich auch und das lenkt mich auch ab von der Krankheit. Ich denke, es ist wichtig, dass ich mich nicht nur noch von morgens bis abends damit beschäftige, sondern ich mache einfach ganz normal weiter und versuche, die Einschränkungen, die ich habe und die progredienten Einschränkungen, die stärker werden, irgendwie so in meinen Alltag einzubauen beziehungsweise meinen Alltag danach auszurichten und halt etwas langsamer zu machen alles und ja, trotzdem aber ganz normal weiterzumachen.
Ganz normal weitermachen heißt auch Urlaub machen. Herr Christmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Danke.
Daniel Christmann, und alles Gute. Daniel Christmann war das, normalerweise in Bonn, heute auf Gran Canaria. Zu Gast im Studio Professor Ulrich Wüllner von der Universitätsklinik in Bonn. Das ist, was ja schon ungewöhnlich ist, wenn die Diagnose sehr so früh gestellt wird, also mit Ende 40. Ist es eher die Ausnahme?
Nun, wir haben eine ganze Reihe von Menschen, die von Parkinson betroffen sind, auch schon vor dem 60. Lebensjahr. Nach dem 60. Lebensjahr sind schätzungsweise 1% der Bevölkerung von Parkinsonismus und Parkinson-Symptomen betroffen, aber die Jüngeren, die dann häufiger auch eine stärker ausgeprägte genetische Prädisposition aufweisen, das sind durchaus diejenigen, die auch einen sehr langsamen und einen sehr gutartigen Krankheitsverlauf aufweisen können.
Wir sollten über Medikamente reden. Ganz im Zentrum stand am Anfang eben Ersatz für das Dopamin, das L-Dopa. Heute immer noch?
Durchaus. Die Dopaminersatztherapie ist der wesentliche Grundpfeiler der Parkinson-Behandlung. Es ist die Heterogenität, die vermuteten unterschiedlichen Ursachen und Ausprägungen der Erkrankung, die es so schwierig machen, einen Wirkstoff zu entwickeln, der die Erkrankung vielleicht heilen könnte, der die Ursachen angreift. Unsere Aufgabe, und da gibt es viele Forschungsbestrebungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, wird es sein, die unterschiedlichen Parkinson-Formen besser voneinander zu trennen und auf diese Art und Weise dann zumindest vielleicht die eine, sei es eine genetisch verursachte Form oder sei es die Form, die durch bestimmte Umweltgifte verursacht sein könnte, diese Formen dann auch gezielter und an die Ursache orientiert behandeln zu können.
Aber das klingt so, dass es das noch nicht gibt. Also im Moment steht die Behandlung oder die Minderung der störenden Symptome im Vordergrund? Also vor allem die Bewegungsproblematik?
Das steht ganz sicherlich im Vordergrund, wobei es durchaus Medikamente gibt, die nicht nur eine symptomatische Wirkung, sondern auch eine Wirkung auf den Langzeitverlauf der Erkrankung entfalten. Dabei handelt es sich um Mittel, die im Körper vorhandenen Dopamin-produzierenden Zellen schonen und entlasten. Das sind die sogenannten MAO-Hämmer, Mittel, die den Abbau des Botenstoffs Dopamin bremsen.
Vielleicht sagt man, es gibt ja verschiedene Ansätze, also wenn es ums Dopamin geht. Also das eine ist, dass man eine Vorstufe von Dopamin gibt und das wird dann im Körper umgewandelt in richtiges Dopamin. Der andere Ansatz ist zu sagen, wir gucken, dass das nicht so schnell verstoffwechselt wird und aus dem Körper rausgeschleust wird, weil das Dopamin dann verloren ist und nicht mehr den Zellen zur Verfügung steht als Nachrichtenstoff. Und das Dritte ist, wir gucken mal nach Medikamenten, die so eine ähnliche Funktion haben wie das Dopamin, also zumindest die Strukturen nutzen und so dann eben die Nachrichten trotzdem übermitteln können. Ist das eine Taktik, um auch dafür zu sorgen, dass die Medikamente möglichst lange wirken?
Das ist tatsächlich das, was wir heute propagieren, dass man diese verschiedenen Strategien, die Sie eben schon skizziert haben, auch miteinander kombiniert. Und wir schauen jetzt auch sehr aufmerksam auf zum Beispiel Krankenkassendaten, die zeigen, dass bestimmte Bluthochdruckmedikamente einen günstigen oder ungünstigen Einfluss auf die Häufigkeit von Parkinson haben können. Es gibt interessanterweise auch bestimmte Diabetes-Medikamente, von denen man im Laufe der Anwendung gelernt hat, dass sie sich auf die Parkinson-Symptomatik und auf das Risiko an Parkinson zu erkranken günstig auswirken können. Wir wollen also besonders ein Augenmerk darauf richten, dass in einem ganzheitlichen Ansatz auch die Medikamente für Begleiterkrankungen so ausgewählt werden, dass sie sich möglichst günstig auf den Verlauf der Parkinson-Erkrankung und Parkinson-Symptome auswirken.
Wir wollen uns auch mal angucken, welche Rolle nicht-medikamentöse Strategien spielen bei der Behandlung des Parkinson. Und meine Kollegin Barbara Weber hat einen Patienten begleitet.
Guten Morgen, ich grüße Sie. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Professor Lars Timmermann ist Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Gießen und Marburg.
Wie geht's Ihnen heute Morgen?
Heute Morgen geht's mir eigentlich ganz gut.
Wie war die Beweglichkeit in den letzten Tagen und Wochen bei Ihnen?
Leider eine Verschlechterung registriere ich da bei mir, weil ich habe durch viele Umstände bedingt meine sportlichen zusätzlichen Aktivitäten einstellen müssen. Das heißt, ich habe nur noch in Anführungsstrichen meine Krankengymnastik dreimal in der Woche und merke, dass ich starrer, steifer geworden bin.
Das kennen wir ja leider bei ganz vielen Patienten in der Vergangenheit. Sie erinnern sich, war das immer so, wenn sie weniger trainiert haben, trotz gleicher Pillen wurde es schlechter. Und ich glaube, das ist halt schon auch was, wo sie gute Hoffnung umgekehrt wieder haben, dass wenn sie wieder anfangen mit dem Training, dass es dann eben auch wieder besser wird.
Ja.
Was macht die Stimmung im Moment?
Das ist nicht konstant. Es macht manchmal traurig. Aber generalisierend, glaube ich, bin ich guter Dinge, sagen wir es mal so.
Okay, gut. Und Gedächtnis und Konzentration, merken Sie irgendwelche Veränderungen? Wir hatten uns ja zuletzt vor einem halben Jahr gesehen, was im letzten halben Jahr, was Ihnen neu aufgefallen ist?
Nein, absolut nein.
Wunderbar, sehr gut, prima, sehr gut. Nochmal zu Ihren täglichen Übungen. Sie wissen ja, dass mir das immer sehr wichtig ist, im Moment haben Sie, glaube ich, dreimal die Woche Physiotherapie. Das ist richtig, ne? Sie haben ja in der Vergangenheit immer sehr gut auch an Sprache und Sprechen geübt. Haben Sie Logopädie im Moment?
Logopädie in der LSVT.
Ja, wunderbar, genau.
Variante.
Das ist, ja.
Wobei ich sagen muss, ich möchte hier eine Lanze brechen für dieses LSVT.
Ja.
Weil es mir, jetzt kann ich ja nur wieder auf mich abstellen, sehr viel gebracht hat.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass es in der Tat für viele Menschen, die gerade auch noch so eingebunden wie Sie sind und auch beruflich noch aktiv sind, das auch wirklich viel bringt. Und es ist die einzige Therapie für Sprache und Sprechen, die nach wissenschaftlichen Kriterien deutlich zeigt, dass sie einen anhaltenden guten Effekt hat. Irgendwann muss man doch wieder üben, aber selbst wenn man mal eine Zeit lang nicht so viel übt, hat es einen dauerhaften Effekt. Das ist eine Sprach- und Sprechtherapie aus USA, die es ermöglicht, über den einfachen Gedanken Think laut, schaut laut oder Speak laut über Lautstärke zu einer besseren Sprach- und Sprechmodulation zu kommen, zu einer verbesserten Mimik interessanterweise, aber sogar die Lebensqualität. Medikation, kommen Sie soweit zurecht?
Ja, der Patient nimmt seine Arzneimittel regelmäßig. Nur die Abendtablette für die gute Beweglichkeit in der Nacht vergisst er manchmal. Kein Problem, meint Professor Timmermann.
Umgekehrt, wenn Sie bei Freunden eingeladen sind oder Sie gehen aus, dürfen Sie gerne natürlich, weil die letzte ja um 19 Uhr ist, nochmal zum Beispiel um 23 Uhr eine Tablette nehmen, ehe Sie sagen, ich kann auf der Hochzeit nicht mehr tanzen oder so. Also da haben Sie auch von mir die bewusste Flexibilität, auf Ihren Alltag zu reagieren. Also es ist völlig in Ordnung. Ne?
Professor Timmermann ist optimistisch.
Insgesamt muss man einfach sagen, haben Sie wahrscheinlich eher eine gutartige Variante. Und das Entscheidende, was Sie dazu beitragen, ist, dass Sie neben den regelmäßigen Tabletteneinnahmen eben einfach auch ganz aktiv sind für Sprache, Sprechen und Bewegung. Und das ist insgesamt, wie der Münchhausen, der sich am Schopf aus dem Sumpf zieht, tatsächlich das Wichtigste. Und das machen Sie buchstäblich. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass, obschon wir die Erkrankung nicht heilen können, Sie auch eine gute langfristige Prognose haben.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Professor Ulrich Wüllner von der Universitätsklinik in Bonn ist unser Studiogast. Herr Wüllner, viele Verfahren sind angesprochen worden, Physiotherapie und auch Logopädie. Welchen Stellenwert hat das?
Die haben ganz sicher einen hohen Stellenwert. Noch höher aber ist das, was jeder von uns und Sie und ich natürlich auch im Alltag für unsere Beweglichkeit, unsere sportliche Aktivität auch selber tun können. Also nicht den Aufzug benutzen, sondern die Treppe. Dreimal die Woche bewusst Ausdauersport. Und bewusster Ausdauersport dreimal die Woche, das ist es schon, wenn wir 30 Minuten stramm spazieren gehen. Und ich versuche, alle Menschen, die von Parkinson betroffen sind, zu ermuntern, mit Nordic Walking anzufangen. Weil man damit nicht nur eine vermehrte Stabilität in der Beweglichkeit erzielen kann, die Sturzgefahr reduziert, sondern eben auch symmetrische Überkreuzbewegungen trainiert, die, auch wie Herr Timmermann das eben skizziert hat, für Menschen mit Parkinson ganz besonders wichtig im Alltag werden können.
Ein Problem ist ja, dass oft beim normalen Gehen ein Arm nicht richtig mitgenommen wird. Deswegen Nordic Walking auch besonders gut?
Ganz genau.
Wir haben noch einen Anruf bekommen von einem Hörer, der darauf hinweist, Sie haben zweimal schon gesagt, möglicherweise spielen Umweltgifte eine Rolle bei der Entstehung von Parkinson. Und er sagte, naja, was heißt denn Umweltgifte? Denen sind wir ja alle ausgesetzt. Aber meinten Sie das oder meinten Sie speziellere Gifte?
Er hat natürlich völlig recht. Wir alle sind verschiedenen Umwelteinflüssen ausgesetzt und auf das eine oder andere reagieren wir eben unterschiedlich. Aber es gibt auch ganz konkrete Anhaltspunkte aus der Forschung, dass bestimmte Bestandteile der Insektizide, eines davon zum Beispiel heißt Paraquat, das sind Substanzen, die auch die Energielieferanten, die Kraftwerke unserer Zellen, die Mitochondrien beeinflussen und hemmen können, dass diese Substanzen eben wie das Paraquat, die besonders empfindlichen Nervenzellen, die dopaminergen Nervenzellen, die besonders empfindlich sind, schädigen. Und so wird in Frankreich zum Beispiel der Weinbauer, der mindestens 10 Jahre Insektizide eingesetzt hat und an Parkinson erkrankt, da wird diese Erkrankungsform als Berufskrankheit angesehen.
Ist aber dann eher die Ausnahme, ne? Weil bei vielen anderen die Ursachen für Parkinson noch nicht abschließend geklärt sind. Leben mit Parkinson, unser Schwerpunktthema heute. Ganz viele Fragen sind gekommen und die gehen an Professor Ulrich Wüllner vom Universitätsklinikum in Bonn. Herr Wüllner, eine Hörerin hat uns gemailt und fragt, gibt es eigentlich bezüglich Parkinson Geschlechterunterschiede? Also sind Männer häufiger betroffen als Frauen?
Oh ja, das ist eine ganz spannende Frage. Tatsächlich sind doch etwa 1,5 mal so viele Männer betroffen als Frauen. Und das ist wahrscheinlich mit auf den schützenden Effekt der Östrogene zurückzuführen. Aber viel mehr wissen wir zu diesem Bereich noch nicht. Und auch das ist ein Feld, an dem sehr intensiv weltweit gearbeitet wird.
Die Hörerin hat direkt noch eine Frage. Sagt, das Gehirn koordiniert ja nicht nur unsere Bewegungen, sondern da geht es auch um Gedächtnis, da geht es darum, wie wir uns artikulieren können, wie die Sprache gesteuert wird. Und bezogen auf auf das Gedächtnis vor allen Dingen, möchte sie wissen, wie viel Prozent der Parkinson-Patienten entwickeln im Krankheitsverlauf so etwas wie eine Demenz?
Da gibt es sehr große regionale, nationale und internationale Unterschiede. Wir schätzen, dass über alle verschiedenen Parkinson-Formen hinweg, wir haben über die Heterogenität der verschiedenen Parkinson-Erkrankungen, des Parkinsonismus insgesamt schon gesprochen, aber dass über diese verschiedenen Formen hinweg das Risiko an einer Demenz zu erkranken etwa 2 bis 3 Mal so hoch ist wie in der Normalbevölkerung. Und tatsächlich.
Das klingt jetzt erstmal dramatisch, aber wie ist das Risiko in der Normalbevölkerung?
Nun ja, das Hauptrisiko an einer Demenz zu erkranken ist das Alter. Werden wir alt genug, ist die Wahrscheinlichkeit, dement zu werden, sehr hoch. Zumindest bis zum 90. Lebensjahr steigt das Demenzrisiko dann deutlich an. Der Mensch, der an Parkinson erkrankt ist, kann in einem Krankheitsverlauf von 10 bis 15 Jahren mit einem Risiko von etwa 30% betrachtet werden, auch eine Demenz zu entwickeln.
Ja. Am Telefon Winfried Schmidt aus der Nähe von Berlin, nehme ich an. Schönen guten Tag.
In der Nähe von Rostock. Also
von Rostock, oh, Entschuldigung.
Ja, macht nichts. Ja, morgen. Also guten Morgen. Ich habe hier am 29. Dezember in Forschung aktuell das Feature gehört, Wissenschaft im Brennpunkt über Hoffnung und Parkinson, uns läuft die Zeit davon. Und zwar ging es da auch um Zellersatztherapie, Stammzellentherapie. Danach läuft dies Jahr in Dänemark ein erster zugelassener Versuch, auf den doch sehr viele Leute Hoffnung setzen. Und auch meine Bekannte hier, die jetzt ihren Termin hat im September für eine Gehirnschrittmacher-Operation. Und nun weiß ich nicht, ob das alles klappt in der Corona-Zeit. Und was ist daraus geworden, diese Geschichte in Dänemark, diese Zellulär-Therapie? Wie weit ist die Wissenschaft da? Ist da was in baldiger Zeit in greifbarer Nähe?
Ja. Herr Wüllner, vielleicht sollten Sie erstmal erzählen, was ist denn eigentlich die Grundidee von den Versuchen mit Stammzellen? Stammzellen sind ja sehr unreife Zellen, die sich dann sozusagen noch spezialisieren müssen.
Die ursprüngliche Idee aus der Zeit, in der wir die Parkinson-Erkrankung nur als eine Dopaminverlusterkrankung begriffen hatten, die ursprüngliche Idee war, dass man mit diesen unreifen Zellen, die man in dopaminerge Nervenzellen differenzieren kann, einen umfassenden Ersatz für das Dopamindefizit gewährleisten könnte. Es hat sich aber leider gezeigt, dass es doch eine ganze Reihe von Komplikationen gibt. Vor allen Dingen in der Zeit, als man diese unreifen Zellen aus Embryonen gewonnen hat. Nun gibt es da einen ganz großen Fortschritt. Wir können heutzutage, und das sind Entwicklungen, die sind nicht auf einzelne Länder beschränkt. Es ist keineswegs so, dass es Untersuchungen nur in Dänemark oder nur in Russland, in Japan oder nur in Deutschland gäbe, sondern fast all diese Projekte sind international und koordiniert. Da geht es darum, dass wir aus den körpereigenen Stammzellen, die wir tatsächlich auch aus Blut und anderen Gewebe erzeugen können, dass wir aus den körpereigenen Zellen diese Dopaminersatzzellen erzeugen können und damit dann einen hoffentlich differenzierten und auch nicht durch Abstoßungsprozesse komplizierten Heilungsansatz haben.
Also da werden Zellen sozusagen aus der Haut reprogrammiert und dann zu Stammzellen.
Ich höre im Radio weiter zu, danke.
Zu Stammzellen dann gemacht und dann sozusagen differenzieren die sich aus. Liefern die denn genug Dopamin?
Die liefern genug Dopamin. In manchen kontrollierten Untersuchungen in der Vergangenheit haben sie sogar zu viel Dopamin geliefert und die Menschen, die transplantiert waren, haben unter Überbewegungen gelitten. Diese Untersuchungen haben uns auch gezeigt, wie wichtig und wertvoll es ist, solche Studien international zu koordinieren, zu kooperieren und sehr sorgfältig auch auf sogenannte Placebo- oder Nocebo-Effekte zu schauen, also genau zu kontrollieren, ob die Behandlung selber oder Begleiterwartungshaltungen für den Erfolg verantwortlich sind.
Aber es klingt so, als sei es noch weit davon entfernt, eine Standardtherapie zu sein. Im Moment vor allen Dingen in Studien dann.
Ganz sicher.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Winfried Schmidt für seine Frage am Telefon. Herr Feld, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Professor Wöhner.
Bitte sehr.
Ich nehme verschiedene blutdrucksenkende Medikamente. Jetzt weiß ich nicht, habe ich das richtig verstanden, dass bestimmte blutdrucksenkende Medikamente auch Parkinson, wenn nicht machen, so doch zumindest begünstigen können? Ich habe bisher nicht Parkinson, jedenfalls ist es bisher bei mir noch nicht entdeckt worden. Aber könnte das passieren?
Da kann ich Sie ganz beruhigen. Das Risiko durch ein bestimmtes Medikament Parkinsonismus zu erzeugen, das ist verschwindend gering und sehr klein. Auf der anderen Seite haben wir aber tatsächlich gelernt, dass eine bestimmte Gruppe von Substanzen, die in der Blutdrucktherapie und in der Behandlung der Blase bei der Prostatavergrößerung ganz häufig eingesetzt werden, Handelsnamen oder Wirkstoffnamen, besser da in dem Zusammenhang sind das Teracusid oder Doxazosin, dass diese Medikamente einen günstigen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung haben.
Also einen günstigen Verlauf.
Einen günstigen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung haben und das Risiko mit bestimmten anderen Substanzen, das Parkinson-Risiko zu erhöhen oder die Krankheit womöglich sogar auszulösen, das ist verschwindend gering. Da brauchen Sie keine Sorge zu haben.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Feld für seine Frage. Wir haben von Guy Proveur aus Berlin eine Mail bekommen. Er schreibt, nach einem Trauma vor 8 Jahren zittert die rechte Hand, vor allem bei Müdigkeit und im Erregungszuständen. Und er macht sich Sorgen, ob das möglicherweise auch ein Hinweis sein könnte auf Parkinson.
Ja, das kann tatsächlich ein Hinweis auf eine beginnende Parkinson-Erkrankung sein, weil ganz typischerweise die Symptome auf einer Seite des Körpers, weil eben auch auf einer Seite des Gehirns asymmetrisch beginnen. Und obwohl die Datenlage dazu etwas unübersichtlich ist, gibt es durchaus Hinweise, dass Verletzungen des Schädel-Gehirnsystems, Verletzungen, die mit einer Bewusstlosigkeit verbunden waren, das Risiko für Parkinson erhöhen können. Viele Faktoren erhöhen das Risiko für diese, wenn man so will, auch vorgezogenen Alterungsprozesse unseres Gehirns. Und wenn der Titel dieser Sendung hier heißt Leben mit Parkinson, für uns immer wichtig auch zu berücksichtigen, wir leben eben mit Lebens- und Krankheitsrisiken und können auch versuchen, denen entgegenzuwirken. Durch gesunde Ernährung, Verzicht auf Nikotin und Alkohol, in Maßen zumindest, und ausreichende körperliche Aktivität.
Mhm. Herr Halsband hat uns gemeldet, er schreibt, meine Mutter ist an Parkinson erkrankt, kann ich als Sohn auch die Krankheit bekommen? Also da geht es sozusagen um die genetischen Risiken. Lassen die sich eigentlich beziffern?
Die lassen sich tatsächlich verhältnismäßig genau beziffern. Auch unter Beteiligung einiger deutscher Arbeitsgruppen kann man sagen, dass ein genetischer Risikofaktor untersucht werden kann. Wir haben also etwa 25% genetisch festgelegtes Risiko. Ein gutes Drittel, könnte man vielleicht eher auch sagen, ist genetisch determiniert. Aber die Anzahl der Erkrankungen, die einem strikten sogenannten Mendelschen Erbgang folgen, also die zum Beispiel mit einem 50-prozentigen Risiko von den Eltern auf die Kinder vererbt werden, 50-prozentiges Vererbungsrisiko bei einer dominanten Erkrankung, das wäre dann eine sehr, sehr seltene Form. Der Verwandte ersten Grades, wie eben in diesem vorliegenden Fall, der erhöht zwar das Risiko, an einer Parkinson-Erkrankung zu erkranken. Diese Risikoerhöhung ist aber schwer zu beziffern und da muss man allen betroffenen Familien sagen, da müssen sie sich keinerlei Sorgen machen. Das ist ein Faktor, der keine Rolle für ihr Risiko spielt.
Eine Frage kommt aus Brandenburg. Da geht es um den Boxsport. Ist das ein Faktor? Also man guckt sich ja viele Sportarten an, die so zu kleinen Gehirnerschütterungen immer führen.
Das ist tatsächlich eine ganz andere Erkrankung, die mit der Parkinson-Erkrankung im eigentlichen Sinne nichts zu tun hat.
Es geht um das Leben mit Parkinson. Unser Studiogast Professor Ulrich Wüllner ist Leiter der Ambulanz für Bewegungsstörungen an der Neurologischen Universitätsklinik in Bonn. Herr Wüllner aus Leipzig hat uns Herr Luft angerufen und er fragt, gibt es eigentlich eine Verbindung zwischen dem Restless-Leg-Syndrom und Parkinson? Das sind ja ähnliche Symptome, sagt er, und es werden auch ähnliche Medikamente zur Behandlung genutzt.
Es sind ähnliche Medikamente, aber die Erkrankungen sind tatsächlich ganz andere und wir haben eben schon über Risiken für Erkrankungen gesprochen. Das Risiko, das erhöhte Risiko für den Mann, die Frau mit RLS, auch Parkinson zu bekommen, ist verschwindend gering.
Aus dem Ruhrgebiet ein Anruf von Frau Müller. Sie fragt, wie sieht das aus mit dem Rauchen? Ist das ein Auslöser für Parkinson? Manchmal hört man ja auch andere Sachen, dass es eher präventiv sei.
Das ist tatsächlich eine ganz komplizierte und ungelöste Frage. Das Phänomen ist sehr gut untersucht und tatsächlich ist das Risiko der Raucher an Parkinson zu erkranken deutlich geringer als das der Nichtraucher. Der Konsum von Zigaretten, es ist sicherlich nicht das Nikotin alleine, sondern der Konsum von Zigaretten hat einen ähnlichen Effekt auf das Parkinson-Risiko wie das Trinken von Kaffee und erstaunlicherweise auch die Einnahme von entzündungshemmenden Medikamenten. Das kann natürlich jetzt nicht bedeuten, dass wir alle anfangen zu rauchen, nur noch rauchen, Kaffee trinken und entzündungshemmende Medikamente wie Aspirin oder ähnliches schlucken, nur um unser Parkinson-Risiko zu reduzieren. Wir würden auch eine ganze Menge Nachteile dabei in Kauf nehmen.
Ja, also Rauchen macht Lungenkrebs.
Unter anderem, aber dieses Risiko ist jetzt nicht in Verbindung mit der Parkinson-Erkrankung zu sehen. Es ist also keineswegs so, dass die Raucher zu früh sterben, um an Parkinson zu erkranken, sondern es muss tatsächlich einer der vielen mehreren tausend Inhaltsstoffen des Rauches sein, der einen günstigen Effekt hat. Es gibt auch tatsächlich einige Kandidaten, die chemisch charakterisiert worden sind, die man damit in Verbindung bringen kann. Aber für den Parkinson-Patienten selber, für den bereits Betroffenen, gibt es ganz klare Studienergebnisse, die zeigen, dass Nikotin selber sich nicht positiv auf die Symptome der Erkrankung auswirkt.
Am Telefon Gottfried Kühne. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Professor.
Bitte sehr, wären Sie gut.
Ja, also ich hatte das Problem früher mit dem Parkinson, den habe ich schon seit 2003 bekommen. Und habe dann mich entschlossen, einen tiefen Hirnsimulator, also so ein Gerät einbauen zu lassen in mein Gehirn. Und habe das, Moment, dann habe ich es machen lassen, 2017. Und nehme dadurch jetzt, seitdem ich den eingepflanzt bekommen habe, nur noch das Rasagelin früh, eine Tablette.
Und Sie kommen gut damit zurecht auch.
Und brauche nichts weiter einnehmen gegen Parkinson. Habe das nur schon seit 2017 und muss sagen, ich habe keine Einschränkungen im Moment.
Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man über einen Zeitraum von jetzt ja sicherlich auch schon etwas mehr als 17 Jahren die Symptome gut kontrollieren kann, dass man mit Parkinson gut leben kann und vor allen Dingen bestimmte Symptome wie das Zittern lassen sich eben durch die tiefe Hirnstimulation oder auch durch andere operative und nicht operative Behandlungsverfahren sehr gut lindern.
Vielleicht sollten Sie noch erklären, was diese tiefen Hirnstimulationen, wie das funktioniert. Also da werden Elektroden ja bis in eine sehr kleine Region des Gehirns vorgeschoben. Und Sie regen nicht das Gehirn an, sondern Sie nehmen sozusagen Störimpulse weg.
Völlig richtig, Sie nehmen Störimpulse weg bzw. greifen in komplexe Netzwerke ein und regulieren auch die durch den Dopaminmangel entstehende Überaktivität in bestimmten Hirnregionen, die vor allen Dingen für das Zittern, aber tatsächlich auch für die Störung der Bewegungseinleitung verantwortlich sind. Mit der Weiterentwicklung der Technik sind diese Operationsverfahren wesentlich schonender geworden. Und häufig kann man nach der Operation auch, genau wie der betroffene Herr Kühne das eben gesagt hat, kann man Medikamente einsparen und kommt mit deutlich weniger Medikamenten aus. Und bei manchen Menschen, wenn es nur darum geht, das Zittern zu behandeln, kann man diese überaktiven Regionen auch von extern ohne Operation durch sehr moderne Ultraschallverfahren erzielen.
Am Anfang war das bei der tiefen Hirnstimulation ja häufig so, dass es eben auch Nebenwirkungen gab. Also das betraf dann entweder Stimmungsschwankungen oder teilweise auch Sprechstörungen, die ausgelöst worden sind. Ist das inzwischen weniger geworden? Sind die Geräte besser geworden?
Geräte sind ganz zweifellos besser geworden, aber bei jeder Operation hat man natürlich ein kleines, aber eben doch vorhandenes Risiko sowohl einer Blutung, einer Infektion, einer Komplikation. Und tatsächlich, Sie sprechen den Bereich der Stimmung an. Viele Menschen, die von Parkinson betroffen sind, leiden auch durch die Erkrankung selber unter gewissen Rückzugstendenzen. Es kann in einer Art Apathie münden, wo die Betroffenen sich nur schwer aufraffen können, an den gewohnten sozialen Aktivitäten teilzunehmen, am täglichen sozialen Leben teilzuhaben. Und manchmal wird so eine Tendenz dann durch die tiefe Hirnstimulation auch verstärkt. Und deswegen muss man sehr genau nach solchen Tendenzen zur Apathie oder zur Depression auch zur demenziellen Entwicklung fahnden und sorgfältig testen, bevor man sich zu diesem Eingriff entschließt.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gottfried Kühne für seinen Anruf. Sie haben gesagt, man versucht ähnliche Effekte auch zu erzielen mit Ultraschallverfahren. Das sind dann aber fokussierte Ultraschallwellen, denn normalerweise werden die ja eher im diagnostischen Bereich benutzt, also um Veränderungen im Gewebe zum Beispiel zu erkennen.
Richtig. Die Technik des Magnetresonanz, MR-gesteuerten, fokussierten Ultraschalls, hat den alten läsionellen chirurgischen Techniken bei der Behandlung des Tremors zu einer Renaissance verholfen. Es gibt mittlerweile 2 Zentren in Deutschland, eines hier bei uns in Bonn, ein weiteres in Kiel, in der diese Technik eingesetzt wird, um Tremor ganz gezielt, Zittern ganz gezielt durch das Ausschalten der überaktiven Netzwerkstationen zu behandeln. Und das geht wie auch die tiefe Hirnstimulation mit sehr gutem Erfolg.
Am Telefon eine Angehörige von einem Parkinson-Patienten, Ruth Berschens aus der Nähe von Köln. Schönen guten Morgen, Frau Berschens.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Wir wollten auch gucken, wie sich Parkinson ist ja die Erkrankung eines einzelnen Patienten, aber es ist ja eigentlich immer auch die Familie betroffen oder der Angehörige. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Wie hat sich Ihr Leben sozusagen verändert? Am Anfang weniger stärker als jetzt oder jetzt stärker? Wie erzählen Sie?
Ja, mein Mann hat seit 16 oder 17 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, diese Parkinson-Diagnose, und das ist viele Jahre wirklich gut gegangen, also länger als ich es gedacht hätte und auch als er es gedacht hätte. Und er hat auch in den ersten Jahren nach dem ersten Schock, das ist ja ein großer Schock, wenn man eine solche Diagnose erhält, aber als er das verdaut hatte, hat er eigentlich nochmal kreativ richtig durchgestartet und es ging ihm viele Jahre wirklich gut. Und dann aber jetzt so, ich würde sagen, seit 2 Jahren geht es doch rapide abwärts. Und ja, das verändert natürlich nicht nur sein Leben in dem Sinne, dass sein Aktionsradius immer kleiner wird, dass er immer weniger tun kann. Er ist gehbehindert. Er hat auch mittlerweile Schwierigkeiten, glaube ich, zu sehen teilweise. Er ist einfach in seinen ganzen Bewegungen extrem blockiert. Ja, das ist das eine, und natürlich auch mein Leben ist da negativ tangiert. Also das muss man ganz klar sagen. Ich muss mich jetzt wirklich auch um meinen Mann kümmern, was ich natürlich früher, weil er ein sehr selbstständiger Mensch war, überhaupt nicht musste. Und das ändert auch mein Leben.
Wie verändert das sozusagen die Beziehungsstatik? Also wenn man mit Patienten spricht, dann sagen die, naja, mein Partner übernimmt oft viele Sachen für mich, aber eigentlich schon früher, als ich es eigentlich brauche.
Ja, also zunächst mal muss man sagen, das verändert die Beziehung insoweit, als dass man viele Dinge, die man früher zusammen getan hat, nicht mehr tun kann. Also wir beispielsweise sind viel gereist, wir sind viel gewandert, wir haben Fahrrad gefahren. Also das sind einfach Freizeitaktivitäten, gemeinsame Interessen, die man einfach nicht mehr tun kann gemeinsam. Und das ist natürlich ja eine Verarmung auch des gemeinsamen Lebens. Man muss sich dann vielleicht andere Dinge suchen. Okay, aber trotzdem wird es da schwieriger. Ja, und dann natürlich auch die Balance, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob man das formulieren kann, aber die Machtbalance, die es ja auch in jeder Beziehung oder Ehe gibt, die verschiebt sich natürlich durch diese Erkrankung, weil der eine dem anderen immer helfen muss und man kann nicht sagen, dass derjenige, dem geholfen wird, dass der das immer toll und klasse findet, sondern manchmal fühlt er sich dann auch überversorgt und ist darüber auch nicht immer glücklich, was er auch formuliert. Und das ist schon auch eine Belastung. Das kann zu einer Belastung werden, zu einer Beziehung. Da muss man lernen, mit umzugehen, so würde ich sagen.
Wie gehen Sie mit der Belastung um? Also überhaupt mit Belastung um? Haben Sie auch entschieden, dass es Bereiche gibt, wo Sie sozusagen sich um sich selber kümmern? Auch um Ressourcen zu bewahren?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, bis jetzt bin noch immer voll berufstätig und ich denke, die Arbeit ist für mich ein gutes Gegengewicht, weil Erfolgserlebnisse in der Arbeit sind natürlich immer eine gute Sache und die habe ich auch. Und das andere ist natürlich, wenn man Interesse, auch Freizeitinteressen hat, denen man nachgeht. Für mich ist das die Gärtnerei, also ich liebe Garten. Ich beschäftige mich viel mit meinem Garten und im Sommer bin ich da glücklich und kann dann auch mal die Krankheit vergessen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch für Angehörige, dass sie sich mit Dingen beschäftigen, wo sie das mal vergessen können, dass man nicht das ganze Leben nur noch um diese Krankheit kreist. Da muss man irgendwie schaffen. Und dann natürlich, was ganz wichtig ist, ist auch das Gespräch mit Freunden, dass man Freunde hat, die einen unterstützen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Perspektive. Wir haben gesprochen mit Ruth Berschens aus der Umgebung von Köln. Vielen Dank und einen schönen Tag Ihnen noch. Das Leben mit Parkinson, unser Thema heute hier. Und es sind ganz viele Fragen aufgekommen, wo es auch um die Diagnostik geht. Also da wird dann auch gefragt, welche Rolle spielen bildgebende Verfahren? Also auch die zum Teil ja auch mit radioaktiven Kontrastmitteln arbeiten.
Ja, der Herr Christmann hatte schon dieses Verfahren, den DAT-Scan, angesprochen, der Dopamin-Transporter-Scan. Dabei kann man die Menge der Dopamin-Transporter-Moleküle im Gehirn messen und kann sehr genau feststellen, wie stark bzw. ob der Betreffende, die Betreffende von der Erkrankung betroffen ist. Tatsächlich ist es aber auch so, dass die klinisch-neurologische Untersuchung, die gezielte Untersuchung der körperlichen Funktionen, die Diagnose alleine sichern kann. Die Bildgebung, und zwar hier die sogenannte strukturelle Bildgebung mit der Kernspintomographie, die uns das Gehirn und die Gehirnhöhlen zeigt, die dient uns vor allen Dingen dazu, auch andere Erkrankungen auszuschließen. Letztlich ist die Parkinson-Diagnose eine klinische Diagnose und ich denke schon, wir könnten auch auf viele bildgebende Untersuchungen verzichten und uns auf die sorgfältige klinische Untersuchung beschränken.
Also ein erfahrener Mediziner sieht mehr als so ein Bild zeigen kann?
Ich musste mir schon mal das Gegenteil sagen lassen. Die schlechteste DAT-Scan-Untersuchung sei besser als der beste Neurologe, aber die Wahrheit liegt wie immer ein bisschen dazwischen.
Am Telefon eine Hörerin aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Hallo, ich bin wahrscheinlich
gemeint, genau.
Mein Name ist Karin.
Ja, hallo.
Genau, ich habe eine Frage und zwar, ob man, also ich bin sozusagen ganz frisch diagnostizierte, wahrscheinlich Parkinson-Kranke und bin 52 und ich wollte fragen, ob man seine Prognose verschlimmert, wenn man nicht gleich Medikamente nimmt, wenn man so im Anfangsstadium ist. Also ich habe nur so ein leichtes Zittern, rechter Arm, rechtes Bein bei Aufregung oder manchmal. Und bin sonst noch ganz gut beieinander, war in meinem Leben immer sehr gesund und stehe nicht so auf Medikamente nehmen und Nebenwirkungen. Und da der Dopaminmangel ja bereits da ist und nicht geheilt werden kann, habe ich mir im Laienverstand gedacht, okay, erstmal keine Medikamente. Frag mich aber, ob das ein Denkfehler ist, weil Sie ja vorhin sagten, dass die MAO-Hämmer sich auf den Langzeitverlauf auswirken können. Also kann man sagen, dass man Parkinson dadurch erst recht verschlimmert, wenn man nicht gleich medikamentös da vorgeht? Genau.
Die Frage. Wissenschaftlich wirklich nicht leicht zu beantwortende Frage möchte ich sozusagen ein bisschen pauschal vereinfachend beantworten, ohne auch Werbung für eine bestimmte Substanzklasse machen zu wollen. Von allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, sind die MAO-Hämmer diejenigen, die das günstigste Wirkungs-Nebenwirkungsprofil aufweisen und die in einer ganzen Reihe von Studien, wenn auch nicht so hundertprozentig eindeutig, aber doch sehr stark suggeriert haben, dass sie den Verlauf günstig beeinflussen können. Und da wir nichts Besseres haben, und diese Daten nun mal da sind, auch wenn sie nicht so super wasserdicht sind, wie wir es gerne hätten, raten wir doch allen Betroffenen, zumindest diese MAO-Hemmung in der Erkrankung möglichst früh und möglichst konsequent dauerhaft durchzuhalten.
Kann ich noch eine Teilfrage? Und zwar über L-Dopa habe ich gelesen, dass man das erst ab 70 Jahren geben soll oder gibt, weil das zum Teil starke Nebenwirkungen hat. Also dass es so eine Überbeweglichkeit gibt, dass man noch sonst wie rumzuckt. Kann man was dazu sagen, dass
das
man früher Erkrankte eher anders therapieren sollte? Oder ist das nur so ein...
Tatsächlich haben wir in den letzten Jahren gelernt, dass diese Konsequenzen der frühen und hochdosierten Behandlung mit dem L-Dopa, diese Überbewegungen vermieden werden können, wenn man die Levodopa-Dosis niedrig hält. Es gibt eine kritische Grenzdosis von etwa 400 Milligramm, ab der diese Komplikationen zunehmen. Und wenn man das vermeidet, diese Dosierung über dieses Maß hinaus zu steigern, dann ist es ein Medikament, das eine sehr gute und letztendlich ja auch sehr natürliche Wirkung entfaltet, weil dieses L-Dopa eine Vorstufe des natürlichen Neurotransmitters ist und damit sozusagen dem Gehirn das angeboten wird, was eben nicht mehr in ausreichender Menge produziert wird.
Und diese beiden Medikamente würde man dann kombinieren?
Kombinationstherapien müssen natürlich immer im Einzelfall abgewogen und abgestimmt werden. Ich glaube, in Ihrem Fall wäre tatsächlich der Einsatz von L-Dopa noch gar nicht erforderlich, um diese Symptome zu lindern und vor allen Dingen nicht, um den Verlauf der Erkrankung zu modulieren.
Okay, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen herzlich für den Anruf. Gute Zeit noch. Und es sind viele Fragen gekommen zu L-Dopa und anderen Medikamenten. Und was immer wieder gefragt wird, ist, wie wichtig ist der Zeitpunkt der Einnahme von den Medikamenten und die Abstände dazwischen? Also wie strikt muss man sozusagen das Medikamentenregime führen?
Das Medikamentenregime muss sich nach den Bedürfnissen der Betroffenen richten und nicht umgekehrt. Leider erlebt man es immer wieder, dass den Betroffenen Stundenpläne an die Hand gegeben werden mit vorgeschriebenen Einnahmezeiten. In einem Frühstadium der Erkrankung, wenn, wie wir das eben schon besprochen haben, das Levodopa gar nicht unbedingt eingesetzt werden muss, in einem Frühstadium der Erkrankung kann das mit 2 oder auch 3 Einnahmezeitpunkten am Tag erledigt sein. Und wenn die Erkrankung fortgeschritten ist, so wie in den Beispielen, die wir hier schon gehört haben, nach vielleicht 10 oder 15 Jahren, dann kann es sein, dass die Wirkdauer von Levodopa auf etwa 3 bis 4 Stunden reduziert wird. Und dann sind solche 3-stündigen oder 4-stündigen Einnahmeintervalle diejenigen, nach denen man versuchen kann, seinen Tag auszurichten. Das könnten zum Beispiel, wenn man um 7 Uhr aufsteht, 7 Uhr, 11 Uhr, 15 Uhr, 19 Uhr, 4 Einnahmepunkte am Tag sein. Und viel mehr sollte es auch nicht sein. Wenn ein Betroffener, eine Betroffene hier mehr als 4 Einnahmezeitpunkte am Tag hat, dann sollte man diese Therapieschemata immer kritisch mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten diskutieren.
Wenn es um Nachrichtenstoffe im Körper geht, dann gibt es ja bei jedem Menschen Schwankungen. Und wie sehr fallen die bei Parkinson ins Gewicht? Oder anders gefragt, welche Rolle spielen Pflaster, die Wirkstoffe dann kontinuierlich abgeben, oder auch Arzneimittelpumpen, die angeboten werden?
Ja, die kontinuierliche
Frage aus Hannover.
Die kontinuierliche Gabe dieser Botenstoffe ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Therapie, und da haben tatsächlich Pflaster und Pumpensysteme große Vorteile. Die Pflaster natürlich insbesondere, weil sie anders als Pumpensysteme ohne einen Schlauch oder ein mechanisches System angewandt werden können und über die Haut die Wirkstoffe kontinuierlich aufgenommen werden und auch tatsächlich dann den sogenannten First Pass in der Leber umgehen. Die Schwankungen, die Sie angesprochen haben im natürlichen Tagesverlauf, die sind tatsächlich noch ein weiterer Aspekt, weil wir bilden diese Botenstoffe, insbesondere diese Botenstoffe Dopamin und verwandte Botenstoffe, auch in einem sogenannten zirkadianen Rhythmus. Dopamin ist auch ein Botenstoff des Tages, und es gibt durchaus Argumente dafür, zu versuchen, die dopaminerge Stimulation direkt oder indirekt vor allen Dingen über Tag durchzuführen und in der Nacht nur eine reduzierte Basismedikation zu machen.
Eine Hörerin aus Bonn berichtet, dass sie als Parkinson-Patientin ein höheres Sturzrisiko hat, also auch weil sie immer Gleichgewichtsstörungen hat. Und sie würde aber gerne sich bewegen, Sport machen, und welche Möglichkeiten es da gibt, fragt sie.
Wichtige Aspekte, die da angesprochen sind. Und ich komme nochmal auf die Notwendigkeit der 3-mal wöchentlichen aeroben Ausdauersportbetätigung zurück. 3-mal in der Woche 30 Minuten stramm spazieren gehen, nach Möglichkeit Nordic Walking betreiben, weil nur wenn die Muskeln auch an unseren Knochen ziehen, dann ist das ein guter Effekt gegen die Osteoporose. Da muss man auch tatsächlich darauf achten, dass Vitamin D3 und K2 zusätzlich zur Beweglichkeit vorhanden sind, um antiosteoporotisch unterwegs zu sein. Und wenn man an den Stuhl gebunden ist, wenn man nur noch schlecht aufstehen und laufen kann, muss man sich überwinden, man muss den Rollator einsetzen, um wenigstens damit dann sicher und sturzsicherer unterwegs zu sein. Und es gibt auch viele Übungen, die man im Sitzen machen kann. Es gibt auch Trainingsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das chinesische Qigong, mit dem man im Sitzen gute Übungen für die Koordination und die Beweglichkeit und die Muskulatur durchführen kann.
Qigong, Tai Chi, das sind ja alles Koordinationsübungen, auch die ganz gut funktionieren. Hier war noch ein Hörer in der Leitung, der ist aber jetzt irgendwie verschwunden. Insofern gehe ich mal hier weiter. Eine Hörerin hat noch eine Frage, ob es, weil wir das Stichwort Depression angesprochen hatten, wenn man eine Depression hat, hat man dann auch ein erhöhtes Risiko für Parkinson?
Ja, heute haben wir viele spannende Fragen, wichtige Fragen. Tatsächlich ja, mit Depression kann man ein höheres Parkinson-Risiko haben, beziehungsweise gibt es so, wie es auch tremordominante Parkinson-Formen gibt, gibt es auch depressionsdominante Parkinson-Formen. Und man ist sich noch nicht ganz sicher, ob die Depression jetzt tatsächlich ein Risiko oder möglicherweise nur ein Frühzeichen so einer Parkinson, kommenden Parkinson-Erkrankung sein könnte.
Wir hatten auch angesprochen, wie wichtig Logopädie ist, und eine Hörerin berichtet, ihr Mann ist an Parkinson erkrankt, aber eben auch an einer Vorform von Demenz, und die Logopädin sagt, da macht eine Behandlung nicht mehr so viel Sinn, aber sie will sich trotzdem weiter kümmern. Was haben Sie da einen guten Tipp?
Schwierig ist es immer, solche Einzelfälle zu betrachten, weil es tatsächlich auch einmal so sein kann, dass der Alzheimer-Kranke Parkinson-Symptome aufweist und dann häufig das Sprachtraining gar nicht unbedingt im Vordergrund stehen muss, sondern das Schlucktraining ganz wichtig ist, um Verschlucken zu vermeiden, Nahrungsaufnahme zu erleichtern, aber auch durch das Verschlucken und das damit verbundene Risiko der durch das Verschlucken hervorgerufenen Lungenentzündungen reduziert wird. Also auch wenn das Sprech- oder Sprachtraining im eigentlichen Sinne komplizierter wird oder eingeschränkt ist, dann muss man sich darauf beschränken, eine Schluckübung, gezielte Schluckübungen und Schlucktraining zu betreiben, um dadurch die Lebensqualität zu erhalten.
Leben mit Parkinson, das war heute Thema der Sprechstunde. Herzlichen Dank allen Hörern, die uns gemeldet haben, allen, die uns angerufen haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Ulrich Wüllner. Er leitet die Ambulanz für Bewegungsstörungen der Neurologischen Universitätsklinik in Bonn. Herr Wüllner, schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank.